Ich möchte euch recht herzlich begrüßen, euch danken auch, dass ihr gekommen seid zu diesem offenen Abend. Vorab noch ein paar Hinweise. Für die, die gestern Abend nicht da waren, wir haben diese Schrift umsonst aufgelegt, die charismatische Verführung. Es wird besonders eingegangen auf die so groß aufgezogene Sache von Volkert Spitzer, Olympia 81, Zehntausende sollen kommen und eine Luftbrücke von den Vereinigten Staaten nach Europa soll stattfinden, wie sie noch nie da war. Was ist davon zu halten? Leider ist dies das letzte Exemplar, ich habe es auch schon jemandem versprochen, aber man kann sich hier eintragen, es wird euch umsonst zugeschickt. Dann ist die Zeitschrift Faktum einigermaßen auch schon diese Probeexemplare gekauft worden. Und weil wir in einem Zeitalter leben, wo einerseits eine unerhörte Gehirnwäsche auch stattfindet. Und ich habe ja gestern etwas aus diesem Artikel vom Stern zitiert, den ich nicht lese, weil ich nicht viel von diesem Stern halte, aber dieser Artikel war nicht schlecht, das sei nur am Rande gesagt. Und da wurde auch untersucht, es wird in diesem Artikel gezeigt, da macht jemand, wenn ich mich richtig entsinne, seine Doktorarbeit darüber, wer nimmt bevorzugt Drogen, und das waren dann in erster Linie so Künstler und auch Journalisten, und Augstein selber, der ja über den Spiegel, dessen Eigentümer er ist, ja ein unerhörtes Meinungsmittel in der Hand hat, wurde ja wegen Haschischbesitz in Sizilien festgenommen. Und diese Leute stehen dadurch natürlich schon unter einer gewissen Kontrolle, wenn ich so sagen darf, einer fremden Macht. Und es ist in gewisser Hinsicht erschreckend, die Gehirnwäsche, die heute geschieht, in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit. Liebe Freunde, ich sage es hier noch einmal, der Herr Jesus leitet in allen drei Evangelien das Thema seiner Wiederkunft ein mit Verführung. Wir leben im Zeitalter der Verführung. Wer das nicht wahrhaben will, ist bereits verführt. Und insofern ist diese Zeitschrift wirklich ein Geschenk, weil sie zeigt für denkende Menschen, man sollte allerdings schon etwas Gehirnschmalz mitbringen. Es ist also nicht jedermanns intellektuelle Kragenweite, entschuldige, wenn ich mich so ausdrücke, aber sie zeigt, wie gerade auch vom wissenschaftlichen Standpunkt die Bibel die absolute Wahrheit hat. Und ich lege hier so ein Blatt auf, wo man sich eintragen kann, um diese Zeitschrift zu abonnieren. Aber bitte verwechselt das nicht. Nicht, dass einer die charismatische Verführung wollte und bekommt dann die Faktum und umgekehrt. Also schaut bitte genau, wo euch einträgt. Und damit ihr die Katze nicht im Sack kauft, es kostet diese Zeitschrift, die erscheint 10-mal im Jahr, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 32,50 Mark. Und sie lohnt sich für denkende Menschen, gerade wenn man unter jungen Leuten oder auch Studenten arbeiten will. Aber man kann sie auch Professoren und dergleichen in die Hand drücken. Ein Buch möchte ich noch hinweisen, ich habe es gestern schon erwähnt. Und ich dieses Buch von Wolfgang Bühne herausgegeben, Die Fessel der Freien. Und unerhört aktuell spannend die Lebensgeschichten von Leuten, die man wirklich nach diesen Dias, können wir so benennen, als hoffnungslose Fälle abgeschrieben hat. Ich habe gestern Abend gelesen, diese Bekehrungsgeschichte von Willy Mones, oder Mons, wie er sich ausspricht, Im Griff der Angst. Ein Alkoholiker, aufgegeben von der Welt, mehrmals Entziehungskuren durchgemacht, immer wieder rückfällig geworden, an seinem Leben verzweifelt. Und ich lese hier nur kurz etwas vor. Doch eines Abends, ich war nur ein wenig angetrunken, kam mir der Gedanke, mach Schluss, es hat doch keinen Sinn mehr. Ich war derart verzweifelt und leer, dass mir der Tod als ein Geschenk vorkam. Und so sieht es heute in den Herzen vieler aus, wenn wir denken, wie viele heute zum Rauschgift greifen, das in seinen Wirkungen ja noch massiver ist als Alkohol. Ich lief die ganze Nacht durch Wuppertal und fasste den Entschluss, mir das Leben zu nehmen. Um sicher zu gehen und nicht als Krüppel weiterzuleben, suchte ich eine Brücke in der Nähe des Elberfelder Hauptbahnhofes auf, unter welcher die Züge herfuhren. Dort wollte ich hinunterspringen, um dann von einem Zug überfahren zu werden. Ich schaute mich noch einmal um, kein Mensch war zu sehen. Aus der Richtung Köln sah ich den Zug kommen. Als er nahe genug war, wollte ich gerade auf das Geländer glätten, um hinunterzuspringen, als mir plötzlich jemand auf die Schulter klopfte. Erschrocken drehte ich mich um und sah einem Mann ins Gesicht. Ihr könnt dann selber weiterlesen. Habe ich jetzt etwas geködert und das kostet auch nur 4,80 Mark, kann man sich also noch leisten. Und das ist wirklich kein langweiliges Buch. Wir wollen heute über diesen hoffnungslosen Fall sprechen, den Schächer am Kreuz. Ich lege mir sicherheitshalber schon die Uhr hin, damit die Gabe der Länge nicht zu stark durchschlägt. Wann soll ich denn offiziell Schluss machen, Detlef? Was ist der offizielle Plan? Spätestens um 9, ja gut. Ja, also ich kann es verstehen, wenn jemand das zu viel wird. Wenn ich meine Stimme auf Tonband höre, ich kriege alle Zustände. Und ich muss eigentlich tiefstes Mitleid haben mit diesen Leuten, die das zweifelhafte Vergnügen haben, mir länger zuzuhören. So hat es einmal George Werber ausgedrückt und ich kann ihn verstehen aus eigener Erfahrung. Wir wollen diese Geschichte betrachten von den beiden Schächern am Kreuz. Und liebe Freunde, wir wollen untersuchen, warum hat der Herr Jesus bei dem einen geschwiegen und warum hat er bei dem anderen geantwortet? Und wenn wir diese Weichenstellung erfasst haben, haben wir das Wesen des Evangeliums und dieser frohen Botschaft erfasst. Wir lesen in Lukas 23 ab Vers 32, es wurden aber auch noch hingeführt andere zwei Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Wie ist das mit dem Mikrofon? Meine Stimme ist... Kann ich auch leiser sprechen? Wie ist das in den hinteren Reihen?
Ist alles gut, wird ausgestrahlt.
Sehr schön. Also hört man. Dann kann ich meine Stimme etwas schonen, denn meine Stimmbänder sind durch Straßenpredigen leider etwas vernarbt. Deswegen ist bei mir mit dem Singen bei höheren Tönen sehr oft der akustische Kollaps zu erwarten. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, also Golgatha, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch über ihm die Überschrift, dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte und sprach, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Herr Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Liebe Freunde, ich möchte, bevor wir diese beiden Schächer näher beleuchten, etwas eingehen auf das Kreuz. Denn wir lesen hier, dass da er mit zwei Übeltätern hingeführt wurde und er wurde da gekreuzigt. Und man hat sich an das Kreuz gewöhnt. Es hängt als, man muss fast sagen, Dekorationsgegenstand in den Kirchen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass das jetzt nicht richtig ist, aber man verliert dadurch eigentlich die Bedeutung. Oder kann sie verlieren. Und ich möchte etwas dieses Kreuz von Golgatha näher beleuchten durch einen Psalm, der 1000 Jahre vor der tatsächlichen Kreuzigung geschrieben wurde, der 22. Psalm. Er gilt als der Leidenspsalm. Und das gehört zu der Einmaligkeit der Bibel, dass man mit ihr sozusagen in gewisser Hinsicht die Jahrtausende überspringen kann und dass ein Jahrtausend, bevor es sich ereignete, alle Einzelheiten vorausgesagt wurden. Und ich selber war ja eine Zeit lang Atheist und es war die biblische Prophetie, die meinen Atheismus ins Wanken brachte. und wodurch ich nachdenklich wurde. Denn das war für mich ohne Widerrede, wenn es Prophetie gibt, gibt es eine höhere Intelligenz, gibt es einen Gott. Das brauchte mir dann niemand mehr beweisen. Dieser 22. Psalm beginnt mit diesem bekannten Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hört auf mit dem Satz, denn er hat's getan. Das ist die hebräische Formulierung von es ist vollbracht. Und da lesen wir in Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter, Leute, und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Und liebe Freunde, wir haben das ja gerade gelesen in Lukas 23, wie sie ihn verspotteten, wie sie ihn verachteten. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein, das Kreuz bedeutete Verwerfung, das Kreuz bedeutete Verspottung. Die Kreuzigung war die demütigendste und schlimmste aller Todesarten für die damalige bekannte Zeit. Und ich sage jungen Leuten, die über die Botschaft des Evangeliums spotten, und ich habe das oft erlebt, gerade bei Studenten, ich sage ihnen, lieber Freund, du tust nichts Neues, es ist so alt wie das Evangelium selbst. Und es wird berichtet von dem Kirchenvater Tertullian, wie man in Karthago ein Bild aufgestellt hat von einem Mann mit so einem langen Gewand, einem Buch in der Hand, offensichtlich die Bibel, und einen Eselskopf, und darunter stand der Eselsgott der Christen. Das bedeutete für die damalige Zeit, Christ zu sein. Man nannte die ersten Christen Asenarii, Eselsanbeter. Und die älteste Zeichnung, die man hat vom Kreuz, ist eine Steinzeichnung. Man sagt mit einem Fremdwort ein Graffito auf einem römischen Gebäude aus der Zeit ungefähr 300 nach Christus. Und da ist so eine Strichzeichnung von einem Kreuz und darüber eine Gestalt mit einem Eselskopf und drunter steht Alexamenos betet seinen Gott an. Das bedeutete das Kreuz, das Instrument der größten Schande, Verspottung. Und liebe Freunde, ich sage das nicht leicht, denn ich weiß es von eigener Erfahrung, wie hart es ist für das Fleisch, für das Ich Spott zu ertragen. Aber wenn wir dazu nicht bereit sind, dann werden wir mit dem Kreuz von Golgatha wenig anfangen können. Wie ich gestern schon gesagt habe, wie der Jesus einmal sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von den Menschen suchet, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, suchet ihr nicht. Und wie viele haben sich deswegen nicht für Jesus entschieden, weil sie an den Spott der anderen dachten, an die Blicke ihrer Eltern oder ihrer Geschwister oder ihrer Kollegen. Und das ist eine Tragödie. Es heißt dann weiter, ich lasse einige Verse aus, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, das ist ein interessanter Satz. Man ist draufgekommen, man hat vor einiger Zeit das Skelett eines Gekreuzigten gefunden und zum Glück stand da der Name dieses Gekreuzigten dabei, sonst hätten womöglich manche liberale Theologen gesagt, das sei womöglich das Skelett des Herrn Jesu Christi. Und da konnte man anhand dieses Skelettfundes rekonstruieren, dass man diese Gekreuzigten in einer hockenden Stellung dort angenagelt hat. Nun, Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, er berichtet, wie die Römer in allen möglichen Lagen gekreuzigt haben. Aber an diesem Fall konnte man es rekonstruieren. Man bekam je einen Nagel durch die Handwurzel und dann nahm man einen langen Nagel für beide Füße. Es wurden die Füße übereinander gelegt und dann hat man mit einem Nagel die Fersenbeine zertrümmert und die Ferse ist eines der härtesten Knochen. Und das musste ich einmal schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, als ich sie mir selber gebrochen hatte. Und liebe Freunde, da hing man da in dieser hockenden Stellung und da hat es einen buchstäblich alle Knochen auseinandergezogen. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe Meine Zunge klebt mir am Gaumen und das redet jetzt von diesem unerhörten Durst, den die Gekreuzigten hatten. Und man muss sich vorstellen, man hing da in der prallen Sonne, man hatte eine große Wasserverdunstung und wir wissen ja, wie der Herr Jesus selber sagte, mich dürstet. Meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Das heißt Erniedrigung, Staub des Todes, Hinrichtung. Denn Hunde haben mich umgeben, der bösen Rotte hat mich umringt. Und jetzt kommt der interessanteste, der verblüffendste Satz. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Die Zürcher Übersetzung sagt wörtlich durchbohrt. 1000 Jahre vor der Kreuzigung, zu einer Zeit, wo man die Kreuzigung, liebe Freunde, noch nicht kannte. Die Todesart der Juden war die Steinigung. Die Assyrer haben die Opfer gepfählt und die Kreuzigung haben die Römer von den Karthagern übernommen. Als die Stadt Karthago in dem Jahre, ja, es war glaube ich 143 vor Christus, fiel, da sahen die Römer, bevor sie diese Stadt eingenommen hatten, wie da Kreuze aufgerichtet waren. Die Karthager hatten gekreuzigt und die Römer haben das dann von ihnen übernommen. Und 1000 Jahre vor der eigentlichen Kreuzigung schreibt David, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Und liebe Freunde, ich möchte es hier klar sagen, ich habe gerade vom Standpunkt der Vernunft, den intellektuellen Gründen, erbärmlich wenig Schwierigkeiten, an dieses Wort als inspiriert, als göttlich zu glauben. Denn wie konnte David dies so viele Jahrhunderte vorher mit solchen Einzelheiten voraussagen, wenn nicht wirklich hier der allmächtige, zeitlose Gott sich offenbart hat? Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Und dieser Satz, ich kann alle meine Knochen sehen, der ist in gewisser Hinsicht interessant. Man ist draufgekommen, dass die Gekreuzigten eigentlich einen Erstickungstod hatten. Die hingen da in dieser hockenden Stellung und die bekamen praktisch keine Luft. Es hat ihnen die Lungenflügel gegen die Rippenbögen gepresst. Und damit die jetzt Luft bekommen, haben die sich auf diesen Nagel, mit dem sie festgenagelt waren, und da lagen natürlich die Nervenendigungen frei, hochgearbeitet und nach Luft gerungen und sind wieder abgesackt. Und liebe Freunde, das war eine unbeschreibliche Qual. Und das ging manchmal tagelang, dieser Todeskampf. Und Cicero, der römische Geschichtsschreiber, wahrlich kein sentimentaler Mensch, er sagte, die Kreuzigung ist die schlimmste aller Todesarten. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir ein Kreuz womöglich in verschönerter Form um den Hals hängen haben oder hier in dieser Kirche. Es bedeutete für einen Mensch der damaligen Zeit, für einen Römer, ein Hinrichtungsinstrument. Liebe Freunde, ihr seid nicht böse und erschreckt bitte nicht, wenn ich es so klar sage, aber es wäre genauso für die heutige Zeit, als hätte ich eine verzierte Form des Galgens oder des elektrischen Stuhls oder des Schafotts um den Hals baumeln oder hier in der Kirche stehen. Vielleicht würden wir dann neu draufkommen, was das Kreuz bedeutet. Ein gnadenloses Hinrichtungsinstrument. Die schlimmste aller Todesarten. Die Todesart für die Aussätzigen und die Sklaven. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, die wurden geköpft und deswegen wurde auch Paulus als römischer Bürger so hingerichtet. Das bedeutete das Kreuz und um jetzt diesen Todeskampf abzukürzen, hat man mit so einem harten Stück, man nannte das das Crurifragium, unter der Kniescheibe diesen Hingerichteten die Knochen, die Schienbeine zerschlagen und da sackten die ab und erstickten. Und wir wissen, wie sie das getan haben, die römischen Soldaten, bei den beiden Schächern, die mit unserem Herrn gekreuzigt waren. Aber als sie zu Jesus kamen, war er bereits tot. Seine Knochen wurden nicht zerschlagen. Ich kann alle meine Knochen zählen, heißt es hier. Und vielleicht hat es diesen Zusammenhang. Und womöglich hat es folgenden Grund, dass unser Herr schon tot war. Pilatus ließ Jesus geißeln. Und es ist fast erschütternd, das zu verfolgen. Er, der das Gesetz nicht kannte, er ein Heide, er hat fast verzweifelt versucht, diesen Messias frei zu bekommen. Er hat ganz genau erkannt, wie sie ihn aus falschen Motiven überantwortet hatten. Und der Jesus sagt ihm selber, darum, der dich mir überantwortet hat, hat größere Schuld. Und er ließ ihn geißeln. Und die Geißelung war so eine Bestrafung, die hat manch eine schwache Konstitution schon am Rande der Erschöpfung oder gar ans Ende gebracht. Da war eine Nilpferdpeitsche, da waren Knochen und Metallsplitter eingewoben und diese Nilpferdpeitsche hat den Rücken in eine blutige Masse verwandelt. Die Juden durften nur 40 Streiche geben und damit sie ja keinen Streich zu viel geben, ihr wisst, die Juden, die waren zum Teil sehr genau, sehr gesetzlich, gaben sie immer 40 weniger einen Streich, aber die Römer, die hatten keine Grenze, die gaben manchmal 100 oder noch mehr Streiche. Und er ließ Pilatus Jesus geißeln und der Grund war, er wollte das Mitleid dieser Menge erregen und führt ihn hinaus und da stand er da mit dieser Dornenkrone, mit dem Speichel im Gesicht und dem Blut im Gesicht und da sagte dieser Mann Pilatus, seht, welch ein Mensch. Und da riefen die einmütig und da könnte einen das Herz hier zerreißen, hinweg mit ihm, ans Kreuz mit ihm, gib uns den Barabbas. Und liebe Freunde, wir sollten diese Leute nicht verurteilen, denn im Prinzip ist unsere eigene Einstellung nicht anders. Als ich in Frankfurt war und sehr viel an der Universität unter Studenten arbeitete, da stehen die da beim Mittagessen in der Mensa, wie man diesen Ort nennt, oft zur Schlange, um eben ihren Topf da zu bekommen, also ihr Essen, entschuldigt das Wort Topf. Und wenn man da reinkam, ich kam mir vor wie bei einem Spießrutenlauf. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal da hineinkam, ich erlebte eine Art Kulturschock. Denn ich kam von einer konservativen Hochschule in Österreich, in Wien. Und Österreich war einigermaßen zurück in Sachen Zeitgeistentwicklung. Und da muss man sagen, Gott sei Dank. Und als ich da reinkam in diese Hochschule, da sah ich Bücher rein, Marx, Lenin, Mao, Stalin. Ich dachte, ich komme in ein Ostblockland. Das war für mich richtig ein Schock. Und die Gläubigen haben den Mund gehalten und die Atheisten haben mit dem Megafon herumgebrüllt. Und da habe ich mich gefragt, wer hat jetzt eigentlich die Wahrheit? Die Römer haben immer am höchsten Punkt gekreuzigt, damit sie der Leichengeruch nicht belästigt. Und das war ja ein Hügel. Und wie kann man, wenn jemand am höchsten Punkt gekreuzigt ist, auf ihn herabsehen? Aber als ich jetzt in Jerusalem war, da habe ich gesehen, wie man von dieser Nordmauer wirklich herabblicken konnte auf den Hügel Golgatha. Und zur Zeit des Herodes war diese Mauer ja noch viel höher. Und da stand das Volk und hat zugesehen, gegafft, herabgeblickt auf dieses Bild des Elends und der Ohnmacht und der Hinrichtung und der Ablehnung gegenüber dem lebendigen Gott. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand. All diese Dinge vorausgesagt. Und hier nur noch zwei Verse. Ich will deinen Namen kundtun in meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Vorher, du legst mich in des Todes Staub. Er stirbt. Dann, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Er wird auferstehen. Und er wird den Namen des lebendigen Gottes weitersagen. Und der Jesus hat vor der Kreuzigung seine Jünger nie Brüder genannt. Erst nach der Kreuzigung sagt er zu Maria Magdalena, geh hin und sage meinen Brüdern, denn wenn wir dieses Kreuz von Golgatha bejahen, dieses Instrument, das uns wahrlich nicht schmeichelt, gnadenlos alles richtet, womöglich auch die Dinge, auf die wir so stolz sind von Natur aus, dann dürfen wir gleichgestaltet werden in das Ebenbilde Jesu Christi, damit derselbe der Erstgeborene sei von vielen Brüdern. Unwahrscheinlich, was alles schon im Alten Testament vorausgesagt wurde. Das Kreuz, das Instrument der Verwerfung, gestorben für die Welt, hingerichtet, ohne Chance, ohne Gnade. Und jetzt wollen wir diese beiden Schächer, diese beiden Übeltäter, wie sie auch genannt werden, betrachten. Und es hat jemand mal gesagt, diese beiden Schächer sind ein Bild für die ganze Menschheit. Und da kann man sagen, ja, also das geht doch zu weit. Das gilt für Nero, das gilt für andere wüste Gestalten, deren die Geschichte ja nicht zu wenige aufzuweisen hat. Aber so schlimm bin ich doch selber nicht. Wie können diese beiden Schächer ein Bild für die ganze Menschheit sein? Liebe Freunde, es mag stimmen von unserer Warte aus, aber Gott hat einen anderen Maßstab und die allernüchternste und zutreffendste Schilderung des Homo sapiens Rezens, wie uns die Wissenschaft nennt, des Menschen, steht in Römer 3 ab Vers 9, wo es heißt, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Und liebe Freunde, da steht nicht, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer, außer Alexander Seibel. Steht nicht da in meiner Bibel. Bin nicht ausgeklammert. Da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Liebe Freunde, so sieht uns die Schrift. Potenzielle Massenmörder. Und die Geschichte hat es mehr als eindrücklich bewiesen. Und das ist auch der wahre Grund, warum das Wort Revolution, Systemveränderung, Umsturz so großen Anklang findet bei unserer aufgeklärten Generation. Nicht, weil es um uns Gerechtigkeit geht, sondern unsere Füße eilen, Blut zu vergießen. Und ich habe früher so etwas nicht für mich selber möglich gehalten. Ich war in meinen Augen anständig und gerecht. Ich möchte hier Gott die Ehre geben. So sehe ich ohne die Gnade Gottes von Natur aus. Ich möchte es von mir behaupten. Und ich habe hier noch ein Büchlein vor mir liegen zum Thema Terrorismus. Das Büchlein ist von Professor Wilder Smith, hat den Titel Das kriminelle Gehirn. Und ich möchte es allen Pädagogen oder die damit befasst sind und Sozialarbeitern und dergleichen von Herzen empfehlen. Und hier werden in Kurzform die Untersuchungsergebnisse von zwei amerikanischen Ärzten wiedergegeben, einen gewissen Dr. Jochelsen und Dr. Samenow, die 15 Jahre lang in Amerika 252 Fälle untersucht haben, die offizielle Psychiatrie und Rechtsprechung eingestuft hat als potenziell schizoid, was immer das sein soll, und nicht zurechnungsfähig. Haben zwar böse Taten getan, gemordet, vergewaltigt, Banküberfälle, aber in Wirklichkeit konnten die nichts dafür. Diese Leute haben gründlich gearbeitet, 15 Jahre lang, und mussten dann erkennen, dass die Quelle des Bösen nicht, wie der Sozialismus sagt, die Umwelt sei, oder der Faschismus, die Genetik, die Vererbung, sondern die Gedanken des Menschen. Und dieser Dr. Jochelsen war derartig, ja, schockiert, man sagt mit einem Fremdwort, frustriert über diese Ergebnisse. Er ist eigentlich an seinen eigenen Resultaten gestorben. Er sagte, wenn es so aussieht mit den Menschen, ja, was haben wir dann für eine Hoffnung? Denn wie kann man die Gedanken der Menschen reinigen, die Quelle des Bösen sind? Nein, liebe Freunde, der Mensch ist nicht gut, wie uns der Humanismus und unsere moderne Pädagogik und andere moderne Richtungen beibringen. Der Mensch ist eine gefallene Natur, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Und diese Leute, wie ich schon sagte, eingestuft als nicht zurechnungsfähig, diese Ärzte kamen drauf, die wussten völlig, was sie taten. Ja, die hatten diesen Banküberfall, die hatten diesen Mord, diese Vergewaltigung hunderte Male in den Gedanken durchexerziert. Und dann sagten sie noch eine wenig schmeichelhafte Feststellung. Der einzige Unterschied zwischen sogenannten Nichtkriminellen und diesen Kriminellen besteht darin, dass die Nichtkriminellen diesen Gedanken, die sie aber auch kennen, nur nicht freien Lauf lassen. Und dann stellten sie fest, dass unsere gegenwärtige Erziehung völlig in Richtung Terrorismus die Grenze verschiebt, wie jeder sehen kann, der Augen hat im Kopf. Ist mehr als interessant, diese Untersuchungsergebnisse zu lesen. Und Ein Kennzeichen auch dieser Leute, absolute Kritikunfähigkeit. Dr. Jochels und Dr. Samanow haben das Ergebnis ihrer Untersuchung in einem dreibändigen Werk veröffentlicht, The Criminal Personality, auf Deutsch die kriminelle Persönlichkeit. Und Professor Waldersmith sagte einmal in einem Vortrag, wahrscheinlich wird es nie in deutscher Übersetzung erscheinen, es zerstört den ganzen Sozialismus, den ganzen Humanismus, wo der Mensch das Maß aller Dinge ist. Und deswegen hat er es in dieser Form rausgebracht. Es kostet 3,95 Mark. Der Mensch ist nicht gut, liebe Freunde, die Geschichte hat es mehr als eindrücklich bewiesen. Unsere Füße eilen, Blut zu vergießen. Ich habe hier eine Zusammenstellung von der Norwegischen Akademie der Wissenschaften, Oslo, vom Jahre 3600 vor Christus bis 1960, gab es 14.513 Kriege mit über 3 Milliarden Toten. Nur 292 dieser 5.600 Jahre waren ohne Krieg. Seit 650 vor Christus gab es 1.656 Versuche, durch Wettrüsten den Frieden zu erhalten. Dies führte in 1.640 Malen zum Krieg, in den anderen Fällen zum wirtschaftlichen Ruin der Beteiligten. Und liebe Freunde, wenn wir jetzt nüchtern unseren Verstand gebrauchen wollen, der Ostblock rüstet auf wie noch nie. Er steht vor dem wirtschaftlichen Kollaps, da er aber angeblich das überlegene Wirtschaftssystem hat. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen Theorie und Praxis des Kommunismus, oder? Die Theorie ist Marx und die Praxis ist Murks. Aber das nur am Rande. Kann er das natürlich nicht zugeben und es muss zum Krieg kommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Von ungefähr 5,5 Jahrtausenden Geschichte nur 292 Jahre ohne Krieg. Unsere Füße eilen Blut zu vergießen, auf unserem Wege ist Vernichtung und Zerstörung. Und liebe Freunde, ich sage es ganz offen, wie man heute noch nach all den Gräueln, den Millionen Leichen, die die Menschheit geliefert hat, an das Gute in Menschen glauben kann, das ist mir ein Rätsel. Und wenn ich an diese Entsetzen denke, die ich schon mehrmals erwähnt habe, Kambodscha und andere Länder. Liebe Freunde, diese Dinge zerstören nicht meinen Glauben an Gott, aber restlos meinen Glauben an den Menschen. Aber total. Ich habe Angst nicht vor Gott, sondern vor den Menschen, wozu er imstande ist, wenn er Gott abgeschafft hat. Die beiden Schächer, ein Bild für die ganze Menschheit. Beide gerichtet, beide verurteilt. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Es ist hier kein Unterschied, sie sind alle Sünder. Und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Der Mensch von Natur aus unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes. Liebe Freunde, wir müssen es so klar sagen. Es wird niemand nach der retteten Medizin greifen, wenn er nicht erkennt, ich bin unheilbar krank. Und die Diagnose Gottes lautet, unheilbarer Krebs, die Sünde ist der Leute Verderben. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt daraus keinen Kommen. Es gibt nur ein Mittel gegen diese Macht der Sünde, das Blut Jesu Christi. Und man wird es erst in Anspruch nehmen, wenn man diese Diagnose für sich erkannt hat. Ich bin geistlich aussätzig, krebskrank. Ich habe gestern Abend dieses, Bekenntnis von Eugen Ionesco vorgelesen und er hat eigentlich am Ende seines Lebens erkannt, der Mensch aussätzig, ohne Hoffnung. Die beiden Schächer, ein Bild für die ganze Menschheit und der eine, das wird jetzt einige überraschen, ist ein Bild für den Religiösen. Warum? Er betet. Beten heißt reden mit Jesus und er möchte gerettet werden und er sagt, hilf dir selbst und uns. Er möchte gerettet werden, aber liebe Freunde, jetzt kommt der große, entscheidende Punkt. Er möchte gerettet werden, aber ohne das Kreuz. Und Gott schweigt. Das Kennzeichen aller Religionen, es gibt keine Gewissheit. Merrill F. Anger in diesem empfehlenswerten Buch Bibel aktuell im 7. Band, er hat einmal Folgendes geschrieben. Religion kann man als den Versuch des Menschen bezeichnen, von sich aus einen Weg zur Erlösung zu finden, entweder durch die Begegnung mit einem Gott, Anführungszeichen, oder durch die Erlangung bzw. Herstellung bestimmter Zustände, Klammer, Nirvana, klassenlose Gesellschaft. In allen Religionen muss der Mensch zunächst etwas tun. Zum Wesen einer Religion gehört es also, dass sie Gebote bzw. Gesetze aufstellt, die der Mensch aus eigener Kraft halten muss. Der Mensch ist darum in allen Religionen, ohne dass er sich dessen bewusst ist, der eigentliche Mittelpunkt des Geschehens. Auf seine Leistung kommt es an, er setzt die Maßstäbe. Diese Wesenseigenschaft haben alle älteren Religionen der Welt mit der Religion der Neuzeit, dem Kommunismus, gemeinsam. In der kommunistischen Heilslehre hat der Mensch Gott abgeschafft und damit den Kern alles religiösen Strebens bloßgelegt, dass nämlich der Mensch selber Gott um das Maß aller Dinge sein will. Der Glaube an Jesus Christus dagegen entthront den Menschen radikal. Hier muss nicht der Mensch alles tun, Gott hat alles getan. Der Mensch kann nur in Bejahung oder Ablehnung darauf antworten, das Leben aus dem Glauben an Jesus Christus ist deshalb das Ende aller Religion. Der eine Schächer, ein Bild für den religiösen Menschen. Er möchte gerettet werden ohne das Kreuz. Der andere auch ein Schächer, ebenfalls bereits verurteilt, ebenfalls bereits hingerichtet. Ein hoffnungsloser Fall, könnte man sagen. Und vom sichtbaren Standpunkt hat er keine Hoffnung mehr. Aber hier entfaltet sich etwas ganz anderes. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und hier sehen wir wesentliche Punkte. Liebe Freunde, wir lesen zu Beginn, dass dieser Schächer auch gespottet hat. Beide haben ihn verspottet, so sagt es Matthäus und Markus. Aber irgendwann muss dem gedämmert haben, in ein paar Stunden bin ich tot. Dann ist die Kraft, auf die ich gebaut habe, vorbei. Was ist dann? Und die Bibel sagt einmal, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und liebe Freunde, Menschen, die über den Tod nachdenken, sind kluge Leute. Sehr kluge Leute sogar. Und er bekommt Furcht vor Gott. Und es steht mehrmals in der Bibel, Furcht vor Gott ist aller Weisheit Anfang. Und deswegen ist diese Generation so töricht, denn sie hat keine Furcht Gottes mehr. Sonst würde sie nicht abtreiben und andere Dinge tun, derartig den Menschen als Geisel nehmen, zerstören, niederschießen, schlimmer oft als ein Stück Vieh. Keine Furcht Gottes mehr. Fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Der zweite wesentliche Punkt. Erstens, er bekommt Furcht vor Gott. Zweitens, er erkennt, dass er verdammt ist. Und liebe Freunde, es sagte mal ein Evangelist, wenn jemand erkennt, dass er verloren ist, ist er ja bereits halb gerettet. Und das müssen wir den Leuten sagen, so wenig schmeichelhaft das ist. Und ich sage es nicht anklagen. Ich stehe zwar räumlich über euch, aber ich bin wirklich kein Jota besser. Der Mensch von Natur aus verloren unter dem Gericht Gottes, verdammt. Wer an den Sohn nicht glaubt, über den bleibt der Zorn Gottes. Und ich habe schon mehrmals erwähnt, mein eigener Weg, es war mein Problem, ich war in meinen Augen in Ordnung. Ich erkannte nicht, dass ich verloren bin, ganz genauso, ja womöglich noch mehr verloren, als irgendeiner, der hoffnungslos in der Gosse liegt. Als ich durch diese Botschaft von George Werber in die Gegenwart Gottes kam und diesen Christus als den Gekreuzigten erkennen durfte, da wurde meine Schuld sozusagen zeitlich vor ihm aufgerollt. Und auf einmal tat sich ein ewiger Abgrund auf und ich musste erkennen, der ich meinte, Christ zu sein, der ich Gebetserlebnisse hatte, der ich anderen erzählt hatte, wie ich Christ geworden war. Ich bin betrogen, ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten, ich bin verloren. Da konnte Gott mich retten. Und deswegen hat manch einer erst am Sterbelager oder im Schützengraben begonnen, um Hilfe zu rufen, wenn er merkte, mit meiner eigenen Kraft geht es zu Ende. Fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und liebe Freunde, der macht es jetzt genau umgekehrt, wie es normalerweise die Welt macht. Wenn man mit einem Menschen über Gott redet, also wenn es zu Gott kommt, dann beginnen ja auch solche, die ihren Verstand selten gebrauchen, oft scharfsinnig nachzudenken. Und wenn man über Gott redet, dann nur zu oft, nicht immer, aber leider nur zu oft, um ihn anzuklagen. Ja, hör mir auf mit Gott. Und wenn es einen Gott gibt, wie kann er das zulassen? Und all die Kriege und all das Elend und so weiter. Mit anderen Worten sagt man, wir sind die Gerechten, wir können nichts dafür. Du Gott bist schuldig. Das ist der Mensch. Er macht es umgekehrt. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Er kennt die Sündlosigkeit Jesu und er sprach, Herr Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und es heißt einmal im Römerbrief, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dieser Mann sagte angenagelt, Herr Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er glaubte an die Auferstehung Jesu, obwohl vom Sichtbaren der, der neben ihm gekreuzigt war, der Messias, keine andere Hoffnung hatte als er selber. Aber Gott begann ihm die Augen zu öffnen. Liebe Freunde, noch einmal, beide angenagelt. Hätte es etwas genützt, wenn dieser eine Schächer versucht hätte, in eigener Kraft freizukommen? Gar nichts. Es wäre nur schlimmer geworden. Und so ist jeder, der versucht, in eigener Kraft irgendwie Gott zu erreichen, sei es durch Meditationen, sei es durch Droge, sei es durch Musik oder andere Dinge, es wird nur noch schlimmer. Es ist so, wie wenn man in einen Sumpf gerät und ihr wisst, je mehr man um sich schlägt, desto schneller wird man hinabgezogen. Je mehr der Mensch versucht, in eigener Kraft sich zu erlösen, desto furchtbarer wird es. Aber etwas konnte dieser Schächer tun und das hatte er dann auch tatsächlich getan. Er konnte seine Herzenshaltung ändern und die Worte seiner Lippen. Herr Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er kennt die Auferstehung Jesu Christi, er nennt ihn Herr. Und wenn jemand selber angenagelt ist, keine Hoffnung mehr hat, liebe Freunde, dann meint er das, was er sagt. Wir können ja leicht sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber es bedeutet oft wenig Einsatz. Aber wie einmal Shakespeare sagt, in einem seiner Stücke, wohl Worte selten haben sie Gewicht, denn Wahrheit atmet, wer schwer atmend spricht. Wenn es an Sterben geht, werden Leute wahrhaftig. Und wenn jemand, der so hingerichtet und verurteilt ist, und vor dem Tode steht, sagt Herr Jesus, gedenke an mich. Dann meint es nicht nur mit den Lippen, sondern auch von Herzen. Aber liebe Freunde, der wichtigste Satz für mich, die wahre Weichenstellung, die steht vorher und ich bringe sie jetzt bewusst zum Schluss. Wir empfangen, was unserer Taten wert sind, sagt dieser Mann. Und liebe Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Er bejaht das Kreuz. Er sagt Ja zu dem Urteil Gottes. Er sagt, ich habe die Hinrichtung verdient. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Er stellt sich unter das Urteil Gottes, wie der Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Und sofort kommt die Antwort Gottes, heute noch bist du mit mir im Paradiese. Liebe Freunde, am Kreuz von Golgatha scheiden sich die Geister. Dieser Mann sagt Ja zu dem Kreuz und sofort wird Gott lebendig, sofort beginnt Gott zu reden. Dieser Mann hatte Heilsgewissheit. Er hatte wahrlich nicht veränderte Gefühle. Die Schmerzen haben ganz sicher nicht aufgehört. Die Nägel sind sicher nicht aus dem Holz gefallen. Aber er hatte die Zusage Gottes, heute bist du mit mir im Paradiese. Und ich weiß, wie es in meinem eigenen Leben war, als ich mich vor Gott als diesen Sünder erkannte, der an dieses Kreuz angeheftet gehörte. Und bereit war, darüber zu zerbrechen, auf einmal war dieses Buch entsiegelt. Vorher hat mir die Bibel nichts gesagt, auf einmal begann ich Tag und Nacht darinnen zu lesen, Gott begann zu reden, Gott wird lebendig über das Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg, und es hat einmal Tozer geschrieben, das alte Kreuz ist das Wahrzeichen des Todes. Es spricht vom schroffen, unerbittlichen Ende eines Menschen. Es ging auf keinen Kompromiss ein, änderte nichts. Wer zur Römerzeit sein Kreuz nahm, hatte endgültig von seinen Freunden Abschied genommen. Oder suchte es auf freundschaftlichen Wege, mit seinen Opfern auszukommen? Keineswegs. Sein Streich war schnell und hart. Und wenn es sein Werk getan hatte, war der Mensch nicht mehr. Adams Nachkommen stehen unter dem Todesurteil. Da gibt es keine Sünde, so harmlos und lieb sie in unseren Augen sein mag, an der Gott gefallen haben könnte. Jenes Evangelium, das den menschlichen und göttlichen Weg freundschaftlich nebeneinander laufen lässt, ist der Bibel untreu und grausam den Seelen der Zuhörer gegenüber. Christusglauben geht nicht den Weg der Welt, er durchschneidet ihn. Das ist diese alte, verachtete Botschaft des Kreuzes, dieses Ärgernis des Kreuzes. Und liebe Freunde, ich sage es hier noch einmal, ich habe es gestern Abend schon erwähnt. Mir imponieren Leute, die sagen können, ich habe gesündigt. Ich werde nicht vergessen, wie Keitel, der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, aufstand beim Nürnberger Prozess und sagte, ich habe geirrt. Ich war nicht imstande, das zu verhindern, was verhindert hätte werden müssen. Ich werde nicht vergessen, wie George Weber uns erzählte, wie da die Erweckung war in Ostafrika. Ich glaube, es war in den 30er Jahren. Und wie da der Prediger einer Gemeinde vor die Kanzel trat und zu seinen Gläubigen, zu seiner Gemeinde sagte, liebe Gemeinde, ich habe euch in den letzten 12 oder 13 Jahren, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, ein frommes Theater vorgespielt. Und ich werde nicht vergessen, wie George Weber sagte, wir preisen Gott für solche Männer. Oh, liebe Freunde, dazu gehört Mut. Es gehört kein Mut dazu, das fromme Theater weiterzuspielen. Bei der Nachfolge Jesu gibt es keine Feiglinge. Es gehört kein Mut dazu, zu sündigen, dumme Witze zu machen. Es gehört Mut dazu, zu sagen, ich habe gesündigt, wie der verlorene Sohn oder wie dieser Schächer. Wir empfangen, was unser Taten wert sind. Ich habe die Hinrichtung verdient und ich möchte es zur Ehre Gottes sagen, hier steht jemand, der von sich sagen muss, ich habe dieses Urteil verdient. Aber ich weise auch von der Vergebung Gottes. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten die Geschichte Davids, wie ein Ehebruch fiel mit der Bathseba. Und da kommt der Prophet Nathan und bringt die Geschichte von den Reichen und den armen Mann. Und der reiche Mann hatte viele Schafe und der arme Mann hatte nur ein Schaf, das er liebte, das in seinen Schoß speiste. Und dann kommt ein Besucher zu dem reichen Mann, er kann sich nicht entschließen, welches Schaf er ihm auftischen soll. Und er nimmt das einzige vielgeliebte Schaf dieses einen Mannes und schlachtet es. Und da springt David auf voll Zorn und sagt, dieser Mann ist ein Kind des Todes. Und das Schaf soll er vierfach bezahlen. Und da kommt die Antwort Gottes durch den Propheten Nathan, du bist dieser Mann. Und David musste vierfach bezahlen. Wenn man im Alten Testament ein Schaf gestohlen hatte, musste man es vierfach zurückgeben. Und David verlor vier Söhne, den Erstgeborenen der Bathseba, seinen erstgeborenen Sohn Ammon, seinen Lieblingssohn Absalom und Adonia. Er musste vierfach bezahlen. Aber als ihm Nathan sagt, du bist dieser Mann, der hätte David sagen können, du pass auf, lieber Prophet, verschwinde. Ich bin König, wer bist du, dass du mich zur Rechenschaft ziehen möchtest? Gott ist nicht so eng, hör mir auf mit deinen Strafpredigen. Aber David war ein Mann Gottes und er sagte, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und da kam die Antwort Gottes durch den Propheten, dann hat der Herr auch deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Und das ist immer die Botschaft des Kreuzes. David sagt, ich habe gesündigt. Die Antwort Gottes, du sollst leben. Ein Mensch, der vor dem Kreuz zerbricht und sagt, Herr, ich bin schuldig. Ich habe die Hinrichtung verdient. Dann kommt die Antwort Gottes, du hast ewiges Leben, wenn wir ihm diese Schuld bringen. Und um dieses Kreuz kommt kein Mensch vorbei. Liebe Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Ich schließe ab mit einer Geschichte. Und ich möchte noch Folgendes sagen, weil ich dieses Kreuz ja so fast brutal in den Raum gestellt habe. Und das ist auch erschreckend. Aber der eigentliche Grund, warum ich mich dann für Jesus entschieden hatte, und liebe Freunde, wenn Leute aufgefordert werden, sich für Jesus zu entscheiden, und zögern, Kämpfe haben, Angst haben. Ich kann euch von ganzem Herzen verstehen, denn so ging es mir. Ich hatte Angst, mich diesem Gott auszuliefern. Ich meinte, er nehme mir das wahre Leben weg. Aber der Grund, warum ich dann dennoch diesen Schritt getan habe, der war die Erkenntnis, nein, wenn dich jemand derartig geliebt hat, dass er derartig für dich gestorben ist, ja, vor so einem Gott brauchst du doch nicht davonlaufen, vor so einem Gott brauchst du doch nicht Angst haben. Oh, liebe Freunde, wenn Gott bereit war, einen derartig furchtbaren Tod auf sich zu nehmen, wie unendlich ist dann die Liebe zu seinen Geschöpfen. Vor solch einem Gott brauchen wir wahrlich nicht zu fliehen und können wir tatsächlich kapitulieren. Ich schließe ab mit einer Geschichte. Es hat sich tatsächlich ereignet, aber ich habe die näheren Begleitumstände vergessen. Da war so ein Streckenwärter und er hatte so eine Drehbrücke zu bedienen, die da in einer Flussmündung stand. Und damit die Schiffe durchfahren konnten, wurde die Brücke quergestellt, also parallel zum Fluss. Und damit die Züge darüber fahren können, wurde sie dann wieder in die andere Richtung gedreht. Und der Streckenwärter hatte einen kleinen Sohn, der spielte bei dem Stellwerk und da fiel ihm dieser Sohn hinein. Und der Vater wollte hinterher stürzen, um seinen Sohn herauszuretten. Und da kam die Nachricht, dass ein Zug kommt. Und jetzt stand der Mann in einem Dilemma und was sich in dem Herzen dieses Mannes abgespielt hat, tja, das kann man nur in groben Zügen erahnen. Soll er jetzt sein Kind retten und dafür den Zug ziemlich sicher mit all diesen Leuten, mit all den Passagieren da drinnen in diesen Abgrund stürzen lassen, aber er hat sein Kind dafür geschont? Oder soll er sein Kind opfern und diesen Zug dafür über die Brücke fahren lassen? Denn wenn dieses Räderwerk des Drehgestells begann zu laufen, dann hat es, wenn da jemand unten war, den Betreffenden zermalmt. Was sich in dem Herzen dieses Mannes abgespielt hat, wissen wir nicht. Ich habe einen Sohn mit 3,5 Jahren und wie jeder Vater bin ich schrecklich in ihn verliebt und der Gedanke, ihn zu opfern, ist schier unerträglich. Und nach einigen Zögern legte dieser Streckenwärter den Hebel des Stellwerkes um und die Brücke begann sich zu drehen und sein Sohn wurde zermalmt.